Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
BR Schlagerbrunch, heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einer Frau als Gesprächsgast, deren Geschichten wir irgendwie alle kennen, auch wenn ihr Name einigen von uns vielleicht nichts sagt. Willkommen Christiane Sattloh, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Inga Lindström.
Hallo.
Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es ja jetzt die Inga Lindström-Reihe im ZDF. Gratulation auch zu Ihrem 70. den Sie Anfang des Jahres feiern konnten. Zwei Gründe, mal hinter die Kulissen der Arbeit einer Drehbuchautorin zu schauen und zu erfahren, wie man zu so einem außergewöhnlichen Job kommt. Ich nehme mal an, Sie haben schon immer viel gelesen, oder?
Also gelesen habe ich praktisch, seit ich mich erinnern kann, seit ich ein kleines Kind bin. Mir wurde auch viel vorgelesen, als ich ein kleines Mädchen war. Und mit Büchern bin ich aufgewachsen, tatsächlich. Also ich bin auch schon als kleines Kind mitgenommen worden, so ins Theater. Und habe eigentlich so mit, ja, tatsächlich mit Literatur einfach zu tun gehabt.
Waren Sie in Deutsch auch immer schon gut?
Ach, ich war in Deutsch, sagen wir mal, so auf einer 2. Also das ist gut, aber nicht sehr gut. Ich glaube, dass mir so diese Aufsätze, was hast du in den Ferien gemacht oder dein schönster Ferientag oder dein, wie war das letzte Wochenende, dass mir das nicht so richtig gut gefallen hat.
Aber woher kam dann der Drang, Geschichten zu erzählen? Das ist ja nochmal was anderes, ne?
Ja, witzigerweise ist es so, dass ich erst mal angefangen habe als Kritikerin über Geschichten zu schreiben. Tatsächlich, also ich habe Bücher kritisiert, ich habe einfach Literatur kritisiert, ich habe aber auch über Fernsehen kritisiert, für Zeitungen. Und irgendwann denkt man, ich könnte es ja auch mal versuchen. Mhm. Ich habe nicht gedacht, ich bin besser, aber ich dachte, ach, das ist doch eigentlich was Nettes, das versuche ich jetzt auch mal.
Also das war nicht so, dass Sie als Kind dann praktisch schon immer den Eltern die Geschichte vom Pferd erzählt haben?
Überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Also die Geschichten, die sind tatsächlich erst so während meines Studiums entstanden. Mhm. Also ich habe auch irgendwann mal ein Seminar gemacht, ich habe Germanistik studiert unter anderem und habe ein Seminar gemacht über Hedwig Kurz-Mahler, die Kitsch-Autorin überhaupt. Man wird ja auch dann so, wenn man eine Inga Lindström wird oder so, wird man als Hedwig Kurz-Mahler der Neuzeit verschrien. Und das war dann schon sehr interessant und da habe ich mich dann mal so etwas reingekniet, was die da eigentlich macht und wie sie die Leserschaft erreicht. Und das fand ich spannend.
Sie sind ja in Ravensburg aufgewachsen. Wie war das dort in den 60er Jahren? Ist ja eher so ein beschauliches Städtchen. Ne? Mit welcher Art Kultur sind Sie da in Berührung gekommen?
Ach, das war ein wirklich, das ist ein sehr schönes Städtchen, ist ein beschauliches Städtchen, aber dadurch, dass es neben Weingarten ist, wo es zumindest eine pädagogische Hochschule gibt, da gab es also zumindest immer schon Studenten, es ist ein gemütlich schwäbisches Aufwachsen gewesen und die Kultur war einerseits, es gab ein schönes Konzerthaus, wo man dauernd, also nicht nur Konzerte, sondern auch Theater, die auf Abstecher kamen, sehen konnte.
Das gibt es ja immer noch, ne, das Konzerthaus.
Genau, genau. Und dann ist man natürlich überhaupt nicht weit weg von allem. Also von Zürich, von Stuttgart, von Ulm. Man konnte natürlich dauernd in 1-2 Stunden mit dem Zug oder mit dem Auto in irgendeinem Theater sein. Und das ist schon ganz toll. Also der Ort zum Aufwachsen ist prima.
Mit welcher Musik sind Sie dann groß geworden? Immerhin haben Sie ja am selben Tag Geburtstag wie Roy Black, gell?
Tja, ganz in Weiß. Ja, also alles möglich. Mein Vater und meine Eltern haben tatsächlich gerne Schlager gehört. Mein Vater hat allerdings auch gerne Jazz gehört. Und ich bin durch Freunde, wie auch immer, relativ bald zur klassischen Musik gekommen. Also irgendwie habe ich mich in Bach verliebt und in Mozart und bin da eigentlich ziemlich hängen geblieben dabei.
Also da finden wir jetzt wahrscheinlich nichts in unserem musikalischen Portfolio hier bei BR Schlager. Aber so ein Roy Black oder ich glaube Beatles ist ja auch so, geht auch so ein bisschen,
ja, sowieso,
noch in Ihre
Richtung. Ich meine, das ist natürlich auch immer so, also ich bin noch nicht ganz, aber knapp 68er, also da gab es natürlich schon diese tatsächlich grundsätzliche Frage, Beatles oder Rolling Stones. Ich fing mit den Beatles an und hörte mit den Stones auf, sagen wir es mal so.
Als Leseratte lag es dann vielleicht nach der Schulzeit erstmal nahe, sowas wie Germanistik zu studieren, ne? Haben Sie auch gemacht?
Habe ich auch gemacht, genau.
Unter anderem.
Germanistik und Anglistik Richtung Lehramt. Also ich habe in Freiburg studiert, wo ich wirklich sehr gerne war und wo ich aber relativ schnell am Theater so kleine Jobs hatte. Also erstmal habe ich einen Buchstand aufgemacht im Theater und dann war ich relativ bald Dramaturgieassistentin und hatte einfach so ein Blick hinter die Kulissen, was mir wirklich gut gefallen hatte. Also ich mochte da gern sein. Es war eine ganz andere, eine fremde Welt und die hat mich wirklich reingetragen in Kunst und Kultur und Literatur und Theater. Und ich, ja, wie gesagt, da habe ich mich verliebt.
Mhm. Das so. Theater hatten Sie schon angesprochen. Wie kam das ins Spiel? Sie haben ja erstmal als Beruf sozusagen, haben Sie ja erstmal Regieassistentin und Dramaturgin als solche gearbeitet.
Ja, gut, ich meine, das waren natürlich alles so Jobs, die waren so während des Studiums oder kurz nach dem Studium. Das war immer noch nicht so ganz richtig. Ich habe mich wirklich so durchgetastet. Ich habe auch für Zeitungen, wie gesagt, geschrieben, habe dann Hörfunkkritiken geschrieben. Also ich bin so ein bisschen so durchmeandert eigentlich. Mhm. Ganz wichtig eigentlich ist zum Beispiel, dass ich bei Live aus dem Alabama, der Kult-Sendung, kurzzeitig zum Team der Rechercheure gehörte, was wirklich sehr spannend war. Also ich habe in weitestem Sinne geschrieben.
Das war aber so dann so nach dem Studium einfach mal so, was man kriegt, das nimmt
genau,
man dann, oder?
Genau, was man kriegt, nimmt man. Und dann, also ich bin dann von Freiburg nach München gegangen und bin da, ja, also ich habe auch mal in Regieassistenz am Residenztheater gemacht und in der Oper gemacht. Also ich war jung und brauchte das Geld und habe einfach alles, was es da so gab, und was mir angeboten war, gemacht.
Was haben Sie denn am Theater in Freiburg und dann ja auch in München so gelernt für Ihr späteres Arbeitsleben?
Also natürlich habe ich Dramaturgie gelernt und das ist das Allerwichtigste eigentlich. Also ich habe wahnsinnig viel natürlich Theaterstücke gelesen, analysiert, mit den Dramaturgen besprochen. Wie setzt man das um? Wie sind die geschrieben? Wie sind die aufgebaut? Das war ja auch während des Studiums schon wichtig. Und das brauche ich heute immer noch. Das ist für jedes Drehbuch ist die Struktur, die dramaturgische Struktur eigentlich so das Skelett des Ganzen. Ohne das wird es eine ganz wackelige Angelegenheit. Und das ist völlig wurscht, ob das jetzt ein Inga Lindström Drehbuch ist oder ob das ein amerikanischer Kinofilm ist. Wenn man genau hinschaut, ist also die Dramaturgie tatsächlich das Gerüst des Ganzen. Und das habe ich damals gelernt.
Auf die Bühne wollten Sie nie?
Es gab mal einen Intendanten in Freiburg, der sagte zu mir, Mädle, solche Frauen wie du, die gehören auf Bühne. Und ich habe mich gegraust. Ich wollte nie auf die Bühne, gar nicht. Also dafür habe ich mich viel zu sehr geniert.
Also lieber hinter den Kulissen. Ja. Und immer wieder schreiben natürlich, unter anderem auch für die Süddeutsche und die Cosmopolitan. Also das ist ja schon eine echte Bandbreite.
Ja, wie gesagt, also ich meine, das waren immer so Stationen. Irgendjemand kam daher und hat gesagt, wir brauchen gerade jemand. Oder, also bei der Süddeutschen hatte ich mich tatsächlich beworben. Da habe ich allerdings, das ist auf dem Land gewohnt mit meinem Mann und meinem Kind hinter Dachau. Und da habe ich für die Dachauer Neueste, welche eben der süddeutsche Ableger war, geschrieben. Und das war natürlich auch eine gute Schule. Ich bin jeden Tag unterwegs gewesen. Ich habe vom Gemeinderatssitzung über den Hasenzüchterverein bis zu irgendwelchen Ausstellungen im Dachauer Schloss oder Begleitung von Leuten in die KZ-Gedenkstätte, habe ich alles gemacht und geschrieben. Und das ist wirklich eine gute Schule fürs Leben. Mhm. Also für Geschichten, die man dann irgendwann schreibt. Ich glaube, das war dann so eine Anhäufung Geschichten und irgendwann mussten sie raus.
Drehbuchautorin Christiane Sattlow alias Inga Lindström erzählt aus ihrem Leben im BR Schlagerbrunch. Ja, in Ravensburg aufgewachsen, hat sie erstmal in Freiburg studiert, nebenbei am Theater gearbeitet und, wie wir schon kurz angesprochen haben, auch beim BR. Das ist ja spannend. In welchen Redaktionen haben Sie denn da genau gearbeitet und waren Sie unterwegs?
Also beim BR Hörfunk, da gab es damals, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob es das jetzt noch gibt, eine Sendung Spätabends Kultur. Und da habe ich Beiträge geliefert über alles Mögliche, über kleine Ausstellungen, über irgendwelche Buchvorstellungen und so. Also das waren immer kurze Beiträge und ich bin halt so in der Gegend rumgelaufen und habe Leute interviewt, zum Teil auch also Autoren interviewt und dann habe ich die kleinen Beiträge gemacht und manchmal selber gesprochen, was ich ganz schrecklich fand. Ach. Ich konnte meine Stimme nicht hören. Ich fand es wirklich, es war mir wirklich unangenehm. Hauptsächlich so im kulturellen Bereich bin ich da unterwegs gewesen.
Aber das Schwäbische hört man bei Ihnen gar nicht raus.
Sie vielleicht nicht. Also der Schwabe hört's schon.
Okay.
Der Schwabe hört schon. Wobei es bei mir, also ich bin so, ich mische so gerne. Also ich habe dann auch immer so ein bisschen Bayerisch mit reingemischt und jetzt, seit ich in Berlin bin, kann ich durchaus auch Berliner, wa?
So. Und wann wurde dann aus dieser Journalistin und Dramaturgin die Drehbuchautorin Christiane Sattlow?
Ach, wissen Sie, das ist so, irgendwann gab es ein Kind in meinem Leben und einen Mann, welcher ein Bildhauer war, der eben auch kein festes Einkommen hatte. Und da ist mir dann, da bin ich Schwäbin, relativ schnell klar geworden, also es muss irgendwie ein fester Job her, weil das Kind muss Windeln kriegen, das muss angezogen werden. Also da muss einfach ein regelmäßiges Geld auch her. Und dann hatte ich tatsächlich auch, das war wieder ein Glücksumstand, ein Vorstellungsgespräch bei der Kirchgruppe und war da eben als Dramaturgin eingestellt worden, Filmdramaturgin, in dem Film- und Fernsehdramaturgin. Da habe ich noch mal mindestens 1-2 Jahre Drehbücher gelesen und beurteilt, und zwar international. Und da lernt man viel. Und dann irgendwann kam natürlich dann schon die Frage, irgendwen trifft man dann, es sind immer die Glücksumstände, der sagt, sag mal, willst du nicht mal selber schreiben? Ich sagte, aber ich traue mich doch nicht. Und er sagte, komm, das machst du jetzt mal. Ja, und das war dann damals Schloss Hohenstein und das war 1991, das war ein Riesenerfolg und das war letzten Endes eine Märchengeschichte auf heute getrimmt.
Das sind ja eigentlich meistens die Zufälle, die das Leben so prägen. Ja, ne? Dann, also, wenn jemand zum Beispiel auch krank wird oder man einspringen muss, das war bei Ihnen ähnlich.
Ja, also gut, ich meine, natürlich ist es dann so, dass das irgendwann mal da kommt und dann ist der Autor krank geworden, der da schreiben sollte und dann sagt halt irgendjemand, komm, mach's doch selber. Da muss man dann einfach, mein Gott, ich hatte dann immer noch meinen festen Job. Also da habe ich dann einfach den Mut zusammengenommen, habe die ganzen Nächte durchgeschrieben, man hat sich ums Kind gekümmert. Na, also es war bei Schloss Hohenstein und danach habe ich beschlossen, jetzt hupfe ich aber wirklich ins kalte Wasser und mach das nur noch. Es ist ganz viel Glück dabei. Es ist natürlich auch ganz viel Fleiß dabei. Und es ist, sagen wir mal, viel Erfahrung, weil ich kannte ja nun mal Drehbücher. Ich wusste, wie Filme entstehen. Also ich war schon nicht ganz unbeleckt von den ganzen Sachen. Also ich war auch kompatibel mit allen möglichen Leuten, mit Regisseuren und Schauspielern und so. Ich wusste, wovon ich rede. Und ich war kompromissbereit. Also ich habe dann durchaus natürlich auch bei Besprechungen halt auf Lieblinge verzichtet, weil ich wusste, also ich kann es einfach nicht erwarten, wenn ich ein Erdbeben schreibe, dass das dann auch sofort gemacht wird. Heutzutage ist es kein Problem mehr mit KI, aber damals haben die Produzenten dann schon aufgestöhnt, wenn ich mit dem Erdbeben daherkam.
Waren das dann doch eher brave Geschichten, die erwartet wurden?
Nein, gar nicht so brav. Ich meine, das im Gegensatz natürlich zum Roman ist halt ein Drehbuch wirklich nur ein Puzzlestein in einem großen Werk. Und es kostet alles Geld. Also das war jetzt nicht unbedingt so eine moralische Angelegenheit, sondern das war jetzt erstmal tatsächlich eine finanzielle Angelegenheit. Also man kann halt einfach bestimmte Dinge nicht machen, weil es zu viel kostet.
Beim Drehen dann?
Ja. So, ich meine, klar, wenn ich ein Stück mit irgendwie 40 Hauptdarstellern schreibe, wer soll die bezahlen?
Also so, stimmt, ne? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Der BR-Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung in unserem Studio in Berlin, Christiane Sadlow. Viele kennen sie vor allem als Inga Lindström durch die gleichnamige Filmreihe. Aber erstmal hat sie bei der Kirchgruppe als Filmdramaturgin angefangen, dann als Autorin. Ja, da konnten sie sich ja dann doch so richtig austoben. Wie war das in den 90er Jahren? Wie wurde da so Content generiert?
Ja, in den 90er Jahren war es tatsächlich noch, sagen wir mal, vergnügter. Mhm. Also man ist tatsächlich mit einer Idee beim Mittagessen mit einem Produzenten, Redakteur, vielleicht auch einem Schauspieler gesessen und hat darüber geplaudert. Und dann hat man vielleicht so 5 Zeilen geschrieben und es eingereicht. Also es war viel gefragt. Also man hat tatsächlich einfach Programm gebraucht und man hat zusammen mit anderen Leuten Dinge entwickelt. Also der Druck, auch der Quotendruck, natürlich hat man sich gefreut über sehr gute Quoten. Aber es war nicht so, dass zum Beispiel bei einer Serie nach 2 Folgen, wenn die Quoten nicht ganz toll waren, dass die abgesetzt worden ist. Man hat dann schon die erste Staffel durchgesendet, um das dann eventuell abzusetzen. Aber auch um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, sich an die Figuren, an die Geschichten zu gewöhnen, sich mit denen zu verbrüdern, sich die als Verwandte, Bekannte irgendwie in sein Herz zu schließen. Das war schon anders. Ich meine, heutzutage habe ich meine Drehbuchbesprechungen praktisch nur noch über alle möglichen Online-Dienste oder so. Früher hat man sich halt immer getroffen. Ich meine, ich bin kreuz und quer durch Deutschland gefahren mit dem Zug und saß dann halt auch mal 6 bis 8 Stunden in einem Büro und wir haben uns ein Thema erarbeitet, erstritten auch. Und face to face.
Er ist irgendwie kreativer, ne, wenn man sich dann doch gegenüber sitzt.
Ehrlich gesagt, ja. Und man kann auch mal aufstehen und die Türen knallen tatsächlich. Mhm. Man kann auch mal sagen, so jetzt machen wir mal eine halbe Stunde Pause, gehen essen oder rauchen. Damals rauchte man ja auch noch. Das ist vielleicht nicht kreativer, aber es ist, ja, der Druck ist nicht ganz so groß. Natürlich muss man am Ende ein Drehbuch haben, ganz klar. Und die Zeit, die man hat, die ist auch nicht kleiner geworden jetzt. Mhm. Man hat schon die Zeit. Aber es ist spaßiger, es ist schon vergnügter gewesen. So.
Wie ist das dann heute? Sagt dann irgendwer, ach, ich stelle mir jetzt mal sowas mit irgendwas mit Wald, wilden Tieren und Eifersucht vor und machen Sie dann mal eine Story draus?
Na gut, ich meine, das war schon immer so, dass dass irgendein Redakteur eventuell gesagt hat, naja, also ich brauche eine Liebesgeschichte oder ich brauche was mit Mann und Hund oder tatsächlich Feld, Wald und Wiesen und mach doch mal was für die Berge. Und dann kam der Bergdoktor raus.
Also, so, ja,
das,
genau.
Also diese Stichworte, die kamen durchaus aus den Redaktionen auch. Bei Schloss Hohenstein war es umgekehrt, da bin ich damals mit meinem Produzenten, das war Thilo Kleine, da sind wir durch die Redaktionen gewandert und haben gesagt, wir hätten hier mal was. Und wir sind auch weitgehend abgelehnt worden. Also die Redaktionen haben schon gesagt, also seid ihr verrückt geworden? Hier so ein Kitsch. Und dann sind wir bei einer Frau gelandet, einer sehr jungen Frau, die sagte, das finde ich super, das machen wir. Und das war ein knalliger Erfolg.
Wahnsinn.
Ja, aber es war natürlich auch super gut besetzt, Sophie von Kessel in ihrer allerersten Rolle, Mathieu Carrière, Ruth Maria Kubitschek. Also es war schon einfach eine tolle Geschichte.
Ja, in der Zeit haben Sie ja auch den Bergdoktor mitentwickelt, ne? Eine Serie, die immer noch läuft, allerdings jetzt beim ZDF dann.
Ja, das war natürlich also der erste Bergdoktor, der Urbergdoktor für Sat.1 damals. Und den habe ich mitentwickelt, da habe ich auch mitgeschrieben. Und das war von Anfang an ein großartiger Erfolg. Dann passieren halt so Dinge, wie die immer mal wieder passieren, dass Redakteure gewechselt werden, Intendanten gewechselt werden. Und es war halt dann nicht mehr das, was gewollt war. Und es wurde abgesetzt. Und das ZDF war schlau, hat einfach das Format gekauft und hat so einen Bombenerfolg damit gelandet.
Interessant finde ich auch, dass Sie Romane von Rosamunde Pilcher und Uta Danella fürs Fernsehen aufbereitet haben. Wo liegt da so die Herausforderung?
Uta Danella kannte ich vorher gar nicht und war wirklich verblüfft, was das für eine Erfolgsautorin ist. Und in dem Fall war die Herausforderung tatsächlich, ich habe einen Roman von ihr bekommen, der spielte irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich habe ihn dann tatsächlich transferiert, letzten Endes in die heutige Zeit. Also ich hatte wirklich freie Hand. Frau Danella war da auch wirklich total großzügig und hat gesagt, macht, was er wollt damit. Und das war schon spannend. Also das so die Basis zu behalten, dass die Leserinnen das auch wiedererkennen und dann aber eine neue Geschichte drauf zu stricken. Das hat mir schon gefallen.
Ja, wie kam es denn eigentlich zu dem Pseudonym? Was bedeutet das denn?
Das war einfach so eine Idee, dass ich meine, ich habe ja alles Mögliche geschrieben damals, als ich die Inga Lindström erfunden habe. Und ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt da so vorne dran sein. Das war natürlich ein völliger Blödsinn. Also es war ganz schnell so, dass jemand rausgefunden hatte, wer hinter Inga Lindström steckt. Aber wir dachten, ach, lass es uns doch mal versuchen. Also wir ist in dem Fall tatsächlich der Redakteur des ZDF, Dr. Klaus Behling und ich. Wir suchten tatsächlich zusammen etwas, das ähnlich wie Rosamunde Pilcher funktioniert, so gut ankommt bei den Zuschauern, aber ein Stück moderner ist. Und eben nicht in England spielt. Mhm. Und dann habe ich so eine Weile so rumgeguckt und rumgeschrieben, auch einige Versuche geschrieben und landete dann in Schweden. Und Schweden ist ein Land, das mir schon immer gut gefallen hat. Und dann habe ich da die Geschichten hingeschrieben. Und wie gesagt, und dann dachte ich, okay, jetzt versuche ich es einfach mal unter Pseudonym. Es muss ja nicht alles unter Christiane Sadlo sein. Mhm. Und habe einfach, also Inga ist ein Mädchen aus den Kindern von Bullerbü. Und Lindström ist ein sehr geläufiger Name in Schweden. Also, und es spricht sich auch relativ gut im Deutschen und dachte, das könnte doch funktionieren.
Stimmt's,
und es hat funktioniert.
Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, die Titel, Die vergessene Hochzeit, Geliebter Feind, Rosenblüten im Sand oder Der Klang der Sehnsucht. Mei, seit 2004 wurden über 100 Ihrer Drehbücher verfilmt. Wie fällt Ihnen denn da nach 20 Jahren auch heute immer noch was Neues ein? Woher nehmen Sie die Geschichten?
Also es klingt ja wirklich blöd, aber die Geschichten schreibt ja das Leben irgendwo. Mir ist es hin und wieder so gegangen, dass ich eine Lindström geschrieben habe, die wurde ausgestrahlt. Meine Mama, die in Ravensburg wohnte, rief mich an und sagt, genau die Geschichte hat mir gestern Frau, keine Ahnung, Müller von nebenan erzählt. Da habe ich gesagt, Hättest du es mir vorher erzählt, hätte ich es mir nicht ausdenken müssen. Also gut, ich bin schon sehr aufmerksam. Sagen wir so, ich sitze da, ich sitze in der U-Bahn, ich sitze im Café, ich höre den Leuten zu. Also ich belausche die Leute auch zuweilen und ich gehe auch gerne mal so durch die Regenbogenpresse und gucke mir da so, es sind ja nur die Plots, es sind manchmal sind es ja wirklich auch nur so Einzeiler letzten Endes, ja, Frau trifft Mann oder so, stellt sich aber raus, es ist ihr Ex-Freund oder ihr Vater oder was auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich, es ist das Talent, aus einem Einzeiler dann tatsächlich eine Geschichte zu entwickeln. Mhm. Da gehört halt so ein gewisses Talent dazu.
Ja, die Geschichten handeln ja vor allem von Liebe, Leidenschaft, oft begleitet von Unglücksfällen, meist tragisch oder dramatische Schicksalsschläge. Es ist ja doch so ein bisschen eine Art Baukastensystem, bei dem sie sich bedienen. Aber es gibt ja auch nicht unendlich viele Arten von Schicksalsschlägen.
Also ich meine, wenn Sie sich den Baukasten Mann trifft Frau und verliebt sich oder so angucken, den gibt es natürlich schon immer. Also ohne mich vergleichen zu wollen, gab es das schon bei Shakespeare. Also Romeo und Julia ist auch nichts anderes. Mhm. Also es treffen sich zwei Leute, die Eltern sind dagegen. Also, na, also ich meine, ich finde es bei Märchen mit Aschenputtel, also das ist jetzt das, wie man den Menschen erlebt und gleichzeitig natürlich auch durchaus, wonach sich Menschen sehnen. Sie sehnen sich durchaus nach dem einen oder vielleicht auch nach den Zweien oder nach der einen, die zu ihnen passen, mit denen sie durch dieses Leben gehen können. Vielleicht auch nur eine Zeit lang, aber mit denen sie irgendwie kompatibel sind. Das Deckelchen auf dem Töpfchen. Es ist schon ganz eindeutig. Also wenn ich mir anschaue, mein Patenkind oder die Kinder von Freunden, die heute 17 bis 25 sind, die wahnsinnig modern sind und erfolgreich sind und auch zielstrebig sind und so gern einen Kerl haben, mit dem sie Hand in Hand den Sonnenuntergang anschauen oder ein Mädchen oder ja.
Gibt es denn ein Thema, das Sie gern nochmal anpacken würden, aber einfach noch nicht so die richtige Geschichte dazu gefunden haben?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich meine, ich schreibe schon, also ich bin tatsächlich immer am Schreiben und habe schon so ein paar Geschichten noch in petto, die ich erzählen will, aber manche Sachen darf man dann auch gar nicht irgendwie deutlicher sagen, weil da bin ich ein bisschen abergläubisch.
Ja, ganz wichtig bei Inga Lindström, auch Rosamunde Pilcher und Uta Danella natürlich, das Happy End. Warum ist das so wichtig? Sehnen wir uns vielleicht alle im Leben nach einem Happy End?
Also mal abgesehen davon, dass ich für den Sonntagabend schreibe beim ZDF mit der Inga Lindström und da ist ein Happy End praktisch vorgeschrieben. Ja, ist so, für die 20.15 Uhr. Und es ist tatsächlich auch so, ich habe als Inga Lindström zum ersten Mal in meinem Leben als Drehbuchautorin viel Fanpost bekommen, Zuschauerpost. Und es haben mir viele, vor allem natürlich Frauen, aber durchaus auch Männer, geschrieben, wissen Sie, es ist so schwierig in dieser Welt heutzutage und ich muss nicht immer den Tatort gucken, wo es auch Mord und Totschlag und Blutvergießen und fürchterliche Sachen gibt. Ich brauche es auch, mich einfach aufs Sofa zu setzen und mich in eine heile Welt reinziehen zu lassen. Ich weiß, dass es die nicht gibt, aber diese anderthalb Stunden gönne ich mir. Ich fand es auch wirklich sehr interessant. Es sind viele, tatsächlich viele Frauen, die im Beruf stehen, die ihren Mann, ihre Frau stehen, die Kind und Kegel und Beruf und alles unter einen Hut bringen müssen, die mir dann sagen, ach, Inga Lindström. Die Männer sagen immer, ich gucke das bloß wegen der schönen Landschaft und wegen der tollen Segelboote. Und die Frauen sagen, ja, das ist schon auch etwas, was mir einfach gut tut gerade, was meine Seele gerade streichelt. Und das, glaube ich, ist vielleicht auch tatsächlich auch ein Schlüssel für den Erfolg, den wir haben. Diese anderthalb Stunden tatsächlich mal rauszufallen aus der Realität und einfach so zu tun, als könnte das Märchen vielleicht auch mal für einen selber wahr werden.
Die Inga Lindström-Reihe, die spielt ja in Schweden. So, jetzt mal die Frage, wie viel Schweden ist denn überhaupt da drin in den Geschichten?
In den Filmen ist 100% Schweden. Also die werden von Anfang bis Ende in Schweden gedreht. Jedes Haus, das man da sieht, ist ein schwedisches Haus. Und jeder Schauspieler, der da spielt, ist ein deutscher Schauspieler. Und die Geschichten sind von einer deutschen Autorin erfunden worden. Und das funktioniert natürlich schon so, dass diese romantischen Geschichten, diese Liebesgeschichten, die sind ja international. Also die kann ich in Spanien genauso erleben wie, keine Ahnung, wie in Amerika. Also ich meine, die tollsten Liebesgeschichten, Pretty Woman kommt aus Amerika. Das ist Schweden natürlich und gleichzeitig global.
Welchen Bezug haben Sie selbst dann auch zu Schweden? Haben Sie da Recherchen zum schwedischen Lebensgefühl gemacht?
Ja, ja, klar. Also ich meine, ich hab gute Freunde in Schweden. Also ich war schon öfters in Schweden und ich liebe das auch. Also ich liebe es wirklich sehr, da zu sein im Sommer. Im Winter könnte ich, also da fahre ich nicht hin. Das ist mir wirklich zu dunkel. Da
dann
ist schon Berlin
Italien,
anstrengend.
Ne?
Ja, ja, also ich meine, es ist wirklich anstrengend, ne? Diese Dunkelheit. Aber im Sommer und diese Mittsommernächte, ich kenne nichts Schöneres. Es ist wirklich magisch. Es ist wirklich magisch, an so einem See zu sitzen oder am Meer zu sitzen, auf einer Schäreninsel zu sitzen in der Mittsommernacht. Das ist toll.
In Schweden selbst sind die Filme ja nicht zu sehen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht auch ganz gut so?
Zu Recht. Also ich meine, wir wollen das doch auch nicht sehen. Also umgekehrt. Also dass irgendwelche Engländer Geschichten schreiben, filmen, die in Deutschland spielen und mit englischen Schauspielern besetzt sind, das will man doch eigentlich nicht sehen. Also da wird die Fremdheit dann doppelt groß und das muss eigentlich nicht sein. Irgendwann war ich beim Goethe-Institut in Stockholm eingeladen zu so einer Diskussionsveranstaltung um Inga Lindström und den Erfolg rum. Und da waren einige schwedische Frauen da im Publikum und eine kam hinterher zu mir und sagte, können Sie nicht sowas auch für Schweden schreiben? Wir haben sowas überhaupt nicht. Gut, es ist 10 Jahre her, vielleicht ist es sowieso inzwischen anders, aber diese romantischen Geschichten, die hätten Sie in dieser Ausprägung gar nicht in Schweden.
Ist mir auch schon aufgefallen, bei Krimis, da arbeitet man ja mit so Sehnsuchtsorten, sage ich jetzt mal, Kommissario Brunetti in Venedig, dann gibt es die Kroatien- und Bozen-Krimis oder Kommissar Wallander, der ja auch in Schweden angesiedelt ist. Das scheint ja auch wirklich zu funktionieren. Ist das ja eigentlich banal?
Ja, es ist letzten Endes ist es natürlich banal, dass man sagt, also man tut die schrecklichen Geschichten in schöne Landschaften. Das ist ein gutes Kalkül für meine Begriffe natürlich auch. Und ich meine, die Leute, das muss man aber auch tatsächlich so sehen, gucken Krimis, egal wo sie spielen. Ob die jetzt in Bielefeld spielen oder in Osnabrück, in München oder Berlin oder in Kroatien. Der Krimi ist schon das Genre, das die Deutschen, zumindest die Deutschen, fast am liebsten sehen.
Christiane Sattlow ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Was macht Ihre Arbeit als Drehbuchautorin aus? Wie viel Schweden ist in der Inga Lindström-Reihe wirklich? Da sind wir schon weit vorgedrungen. Aber bei so vielen Filmen gibt es natürlich noch genug Fragen. Die Filme spielen ja in Schweden, werden mit deutschen Schauspielern besetzt. Wer hat Sie denn bisher am meisten beeindruckt?
Das ist natürlich eine gemeine Frage, weil man freut sich ja über jeden Schauspieler, der spielt, der die Rollen spielt, die man selber erfindet. Was mich aber wirklich sehr, sehr beeindruckt hat, war in der 100. Folge habe ich als praktisch Nebenstrang die Geschichte einer älteren Frau erzählt, die dement wird und sich aus diesem Grund von ihrem Mann trennen will, weil sie ihm nicht zur Last fallen will. Und diese Rolle hat Uschi Glas gespielt. Mhm. Und ich war wirklich total geplättet, was Uschi Glas aus dieser Rolle gemacht hat. Ich habe mich hinterher mit ihr unterhalten und sie hat mir erzählt, sie hätte ihre Mutter in der Demenz begleitet. Und das hat man gespürt. Die wusste, mit jedem Ton, den sie anschlug, mit jedem Satz, den sie sprach, wusste sie, wovon sie redet.
Gut, das ist ja auch eine tolle Schauspielerin. Gab es denn auch mal so echte Enttäuschungen, wo sie sich die Figur in ihrer Fantasie ganz anders vorgestellt hatten, als sie dann besetzt wurde?
Das ist das Schicksal des Drehbuchautoren oder Drehbuchautorin. Natürlich gibt es das. Aber man verdrängt es natürlich dann sofort, weil das muss man nicht mit rumtragen. Natürlich ist es so. Man muss sich doch nur vorstellen, ich schreibe eine Figur und beschreibe die auch. Und dann lesen das 5 Leute, der Redakteur, der Produzent, der Regisseur, der Schauspieler, der Bühnenbildner. Und 5 Leute erzählen mir komplett unterschiedlich, wie sie diese Figur sehen. Mhm. Weil die Fantasie dieser Leute natürlich mit einfach das macht, was Fantasie so macht, irgendwelche Geschichten erfindet.
Das ist ja also das Schöne
das
eigentlich.
Kann,
ne?
Ja, das ist wirklich lustig. Und es ist ganz toll, wenn man sich dann zusammenrauft. Und das ist auch wirklich bereichernd. Das muss ich schon sagen. Es ist ja nicht so, dass ich hier jetzt der Weisheit letzten Schluss dahin lege, sondern das ist schon prima, wenn dann ein Regisseur kommt und sagt, du pass mal auf, können wir das nicht auch noch so und so und so sehen?
Und vielleicht kann der Schauspieler oder die Schauspielerin dann ja auch noch mal was draufsetzen und reingeben, ne, in die
Das
Rolle.
Sowieso. Und wenn sie sich freuen und wenn sie sich darauf einlassen, ist das ganz wunderbar.
In ein Lied von Solveig, da geht es um einen Vater, dessen Kind gestorben ist und der nicht mehr komponieren kann. Das ist schon eher harter Stoff, oder? Wie viel Drama dürfen Sie Ihrer Zielgruppe zumuten?
Ich habe immer wieder harte Stoffe. Und ich habe festgestellt, die Zuschauerresonanz war bei den harten Stoffen ganz groß. Da haben sich die Leute richtig drauf eingelassen. Es war sehr interessant. Also eigentlich sollte es natürlich der heitere Sonntagabendfilm sein und auch ein Lied für Solveig und so. Die hat natürlich ein Happy End, aber die Wurzeln dieser Geschichte sind sehr düster. Und die Leute gehen mit. Die Leute gehen wirklich mit, weil man muss doch nur in die Zeitung gucken, wie das Schicksal bösartig zuschlägt jeden Tag in die Leben der Leute.
Und wie viel Einfluss haben Sie dann auf die Umsetzung Ihrer Drehbücher? Sind Sie dann dabei oder bekommen Sie die dann, wenn es abgedreht ist, zum ersten Mal zu sehen?
Ich bin nicht dabei. Ein Drehbuchautor hat am Set nichts verloren. Also es sei denn, es ist tatsächlich eine Comedy, die im Studio gedreht wird und wo praktisch bis zur letzten Drehminute auch gefeilt wird. Ansonsten hat der Drehbuchautor irgendwann das Buch abgegeben und kann nur hoffen oder und sich freuen und kann auch gespannt sein. Und natürlich kommt es vor, dass ich da sitze und denke, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Selbstverständlich. Aber ja, das kann gar nicht anders sein.
Wann bekommen Sie denn die Filme dann zum ersten Mal zu sehen? Hoffentlich nicht erst, wenn sie im Fernsehen laufen.
Nein. Also ich meine, ich kenne Autorenkollegen, die sagen, ich will es nicht vorher sehen. So am Anfang der Reihe von Inga Lindström, da habe ich auch Muster geguckt. Also weil es alles so neu war und so aufregend war und wir wirklich so eine verschworene, eingeschworene Gemeinschaft waren, die da was Neues produziert hat. Inzwischen bekomme ich den Rohschnitt.
Ach so, dann guckt man schon mal drüber und dann...
Ja, und dann ist es aber, es ist abgedreht. Also da, ich meine, es ist schon so, dass ich gesagt bekomme oder wer spielt. Ich werde natürlich auch gefragt, wen stellst du dir vor? Aber nachdem ich zum 20. Mal George Clooney gesagt habe, werde ich dann auch nicht mehr gefragt.
Der ist ein bisschen zu teuer, fürchte ich.
Ja, genau so. Ne? Also nein, wir sind schon in einem guten Kontakt, die Produktion und ich. Wir machen das ja dann auch lange genug. Aber tatsächlich Autorin heißt Autorin und dann müssen andere ran.
Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert und Drehbuchautorin Christiane Sadlow auf unserer virtuellen Brunch-Couch. Da haben wir ja schon viel über Inga Lindström, Schweden, alle möglichen Fernsehformate gesprochen, aber es gibt ja auch noch ein Privatleben. 1982 mit 28 Jahren, da haben sie geheiratet. Einen Bildhauer. Die Ehe hat echt lang gehalten, 36 Jahre, bis er dann 2018 verstorben ist. Wie war das so im richtigen Leben mit dem Happy End? Im Film wird ja oft abgeblendet, wenn sie sich gekriegt haben, ne?
Das ist natürlich eine gute Frage. Und also zwei Künstler unter einem Dach, wobei mein Mann tatsächlich der Künstler war. Ich habe mich immer so als den Handwerker oder die Handwerkerin beschrieben. Das ist nicht einfach. Es ist aber auch wahnsinnig spannend. Also man guckt in die Welt, man guckt sich die Welt an, man hat unterschiedliche Ansichten zu allem Möglichen und findet sich dann aber wieder in irgendwelchen Ausstellungen und freut sich an den gleichen Bildern. Ich habe über den Bildhauer Karl-Harald Drosbach, der mein Mann war, wirklich zur Bildhauerei gefunden. Vorher habe ich mich mit Bildhauerei eigentlich kaum beschäftigt. Ich habe eher so Malerei im Fokus gehabt und habe tolle Dinge erlebt und gefunden und tolle Leute kennengelernt. Also das war schon eine wirklich spannende, aufregende Zeit, furchtbar anstrengend zuweilen, natürlich, aber sehr fruchtbar.
Also die Kunst und Kultur hat Sie von Anfang an ja verbunden. Krisen gibt's immer, die Welt ist nicht rosarot. Wie haben Sie es dann geschafft, sich immer wieder auch zusammenzuraufen?
Ja, tatsächlich übers Reden. Also ich meine, erstmal, ich bin eigentlich so eine Art Fluchttier. Also so raus, schnell weglaufen, wenn's zu problematisch wird. Um das dann relativ schnell zu begreifen, so geht es gar nicht. Also da bleiben, sich die Mühe machen und natürlich nicht beim ersten wirklich großen Knatsch wegzulaufen. Also dann doch arbeiten, tatsächlich an der Beziehung auch arbeiten.
Ja, manchmal sind es ja die engsten Familienmitglieder, die auch die besten Kritiker sind, oder?
Ja, wobei, da muss ich sagen, mein Mann war ein furchtbar kritischer Mensch in allem, in seinem ganzen Leben. Nur bei meinen Filmen war er sanft wie ein Lamm. Er fand alles gut.
Ach, das ist aber schön.
Das war wirklich absolut rührend. Es kam natürlich auch daher, dass er den ganzen Entstehungsprozess, auch die Kämpfe um Stoffe mitgekriegt hat. Und dann hat er sich hingesetzt, wirklich hingesetzt und hat sich das angeguckt. Er hat niemals vorher einen Liebesroman gelesen. Also so. Und hat es auch nicht angeguckt. Und er war sowieso, wenn er ferngesehen hat, eher so einer, der Nachrichten und Dokumentationen guckt oder so. Und da ist er brav dagesessen und das war toll.
Es blieb bei Ihnen ja auch nicht bei der Drehbuchautorin. 2007 ist Ihr erster Roman erschienen, Das Haus auf den Schären. War es mal wieder einfach Zeit für was Neues?
Das war auf jeden Fall Zeit für was Neues. Und das war natürlich auch schon der Wunsch, das mal auszuprobieren, Geschichten zu schreiben, wo eben nicht die ganze, also eine ganze Filmcrew dahinter steht und sagt, das geht nicht oder das, eben das Erdbeben kannst du nicht machen, sondern beim Roman kann man das Erdbeben halt schreiben. Wenn es dann reinpasst. Es ist dann blöd, wenn es irgendwie in die Geschichte nicht reinpasst. Nein, also tatsächlich mal verantwortlich zu sein beim Endergebnis für alles. Mhm. Das war schon sehr spannend. Ich muss allerdings, es ist natürlich auch so, ich war nicht besonders erfolgreich mit meinen Romanen. Also der Verlag war so tatsächlich einigermaßen zufrieden. Ich habe noch 3 oder 4 hinterher geschrieben. Aber letzten Endes den Erfolg, den ich vom Fernsehen her gewöhnt war, den habe ich mit den Romanen überhaupt mir nicht erschrieben.
Ihr bislang letzter Roman ist 2015 erschienen, Hundeherz. Da geht es um Dora und ihren Hund Leo. Aus dem Leben gegriffen? Sie haben ja einen Hund.
Ja, und auch immer also Hunde das gehabt. War damals, hieß mein Hund tatsächlich Dora. und die kleine Terrierhündin war so letzten Endes das Vorbild für den Leo dann wiederum, den ich da geschrieben habe. Ja, ja, schon. Also ich meine, es war halt einfach der Wunsch, irgendwas mal mit dem Hund zu schreiben. Weil der Hund, das kleine Dörrchen, das dann mit 17 Jahren, vor 2 Jahren gestorben ist, einfach viel Freude in mein Leben gebracht hat.
Aber Sie haben wieder einen neuen Hund.
Ich habe wieder einen Hund und der ist ganz anders und der ist der Charmeur der Straße und macht wirklich mein Leben sonnig.
Ja, Frau Sattler, Sie sind Anfang des Jahres 70 geworden. Haben Sie irgendwann mal dran gedacht, sich zur Ruhe zu setzen?
Nein. Also ich habe so ganz kurz darüber nachgedacht. Ich meine, schreiben hört man ja nicht auf. Also bloß, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Es kann sein, dass irgendwann mal der Sender sagt, also Inga Lindström ist jetzt auserzählt. Das ist durchaus möglich nach so vielen Folgen. Und dann werde ich was anderes schreiben. Und ob ich das dann fürs Fernsehen schreibe oder tatsächlich was ganz anderes mache, das weiß ich nicht. Aber das wird sich rausstellen. Ich meine, ich bin immer sowieso immer tatsächlich mehrgleisig gefahren. Und aufhören, es wäre schön, sagen wir es mal so, wenn mir der Griffel aus der Hand fallen würde, eines Tages so.
Dann sage ich Christiane Sattler, vielen Dank für die kleinen Einblicke ins Leben einer Drehbuchautorin, Journalistin und Dramaturgin. Ja, es war mir eine Freude. Dankeschön.
Ich bedanke mich. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.